Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ich habe ja auch noch die Ausbildung auch gemacht. Ich bin ein exzellenter Altenpfleger. Für mich persönlich war es wirklich so, dass man direktes Feedback bekommt in solchen sozialen Berufen. Man hat ja mit Menschen zu tun, man hilft diesen Menschen. Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, also Reisen bildet oder erweitert den Horizont. Da habe ich dann auch direkt 2 Filme rausgebracht. Das waren meistens, wir haben es immer gesagt, Action-Pornos. So habe ich dann für Adidas, das Adidas Tickline-Team, gegründet und gemanagt. Zu Spitzenzeiten waren wir 15 Athleten und Athletinnen aus 13 verschiedenen Nationen. Mir nutzt ja nichts, wenn ich am schönsten Ort der Welt bin, aber es zwischenmenschlich nicht funktioniert. Und ich war in dieser Walze gefangen und habe dann auch dagegen angekämpft. Aber irgendwann habe ich gemerkt, oh, dass ich das nicht schaffen werde. Wenn wir bei dem Fluss nicht diese Menschen getroffen hätten, sondern auch irgendwo in einem anderen Abschnitt gewesen wären, in der Schlucht, wäre das sehr gefährlich geworden. Ich meine, gibt es bei uns ja auch Hetze und Wut. Ne? Das ist halt immer das Gegenteil von Freiheit. Ist manchmal besser vielleicht, Nein zu sagen, anstatt sich für eine Gruppe mitreißen zu lassen. Das ist mutiger.
Heute zu Gast der Extremsportler und Filmemacher Olaf Obsommer. Wenn ich mich an die Zeit nach meinem Abitur erinnere, weiß ich, dass da eine große Leere herrschte und ich überhaupt nicht wusste, wie und wo es weitergeht. Nach mehreren Medienpraktika bin ich dann zum Studieren in Tübingen gelandet und auch nach dem Studium gab es wieder so eine unsichere Phase, in der der weitere Weg völlig verschwommen war. Immer wieder tauchen auch während der Karriere solche Abschnitte auf, die verbunden sind mit Unsicherheit und diversen Ängsten. Du kennst solche Phasen mit Sicherheit auch. Bei meinem heutigen Gast war es ebenfalls so. Er absolvierte eine Ausbildung, die überhaupt nicht zu ihm passte. Danach machte er seinen Zivildienst in der Altenpflege, was ihm deutlich besser gefiel. Parallel verstärkte sich seine Leidenschaft für das Wildwasser-Kajakfahren. Er startete mehrere Kajaktouren, arbeitete parallel in der Altenpflege und lernte das Filmen. Daraus entwickelte sich dann ein etwas anderer Lebensweg. Immer wieder musste er sich in seiner Karriere auf neue Gegebenheiten anpassen und neue Wege gehen. Heute gilt er als einer der erfahrensten Expeditionsleiter der Welt. Damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Olaf Obsommer zu Gast. Er hat gerade das Buch Sick Lifeline veröffentlicht, in dem er über sein Leben als Extremsportler und Filmemacher berichtet. In 80 Minuten sprechen wir über den Weg von Olaf, von der Ausbildung über seine Zeit als Altenpfleger bis hin zu den Abenteuern mit Kajak und Kamera auf den Wildwassern der Welt. Ähnlich wie beim Kajakfahren muss man sich auch in der Karriere auf ständig neue Gegebenheiten anpassen. Teilweise hat man das Gefühl, vor einer Mauer oder einem hohen Wasserfall zu stehen und nicht weiter zu können. Dann muss man schnell Wege finden, die Hindernisse zu überwinden. Ich finde es beeindruckend, wie pragmatisch Olaf Obsommer seinen Weg gemeistert und was er mitgenommen hat. Und seine ganze Geschichte erzählt er heute bei Mehr Mut zum Glück. Bevor wir uns aber auf die Wildwasser dieser Welt begeben, gibt es noch eine kurze Werbeunterbrechung. Diese Folge wird dir präsentiert von AIDA Selection. Unvergessliche Abenteuer in fremden Ländern sind auch ein Teil von Mehr Mut zum Glück. Und neben den spannenden Lebenswegen der Interviewgäste geht es auch um einmalige Erlebnisse und Reisen. Und genau das bieten auch die Entdeckerreisen von AIDA Selection. Unter dem Motto intensiver Reisen hast du die Möglichkeit, außergewöhnliche Routen zu erkunden, Land und Leute näher kennenzulernen und eindrucksvolle Reiseerlebnisse durch ganz spezielle Ausflüge mitzunehmen. Die Fahrtgebiete reichen von Südafrika und Namibia über Island und Norwegen bis hin zur Karibik. Ob schneebedeckte Fjordlandschaften oder kleine mit Palmen gesäumte Trauminseln, jedes Ziel begeistert dich mit unvergesslichen Begegnungen und spektakulären Landschaften. Hier sind längere Landaufenthalte nicht nur willkommen, um den wahren Charakter einer Region zu entdecken, sondern es wird auch der Blick für die schönen Kleinigkeiten geschärft. Ob regionale Leckerbissen in den Cafés und Restaurants vor Ort, versteckte malerische Gässchen oder Begegnungen mit Einheimischen, jede Region erzählt ihre Geschichte auf einzigartige Weise, auch an Bord. Die Ausflüge haben es in sich. So kannst du beispielsweise auf der Karibikinsel St. Kitts einen Segelturn nach Nevis inklusive Schnorchelaufenthalt machen und im südafrikanischen Durban kannst du eine Safari im Thala Naturreservat erleben. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, mehr zu erfahren, dann geh einfach auf aida.de/selection. Den Link und alle weiteren Informationen findest du auch im Blog und in den Shownotes. Schau doch gleich mal vorbei und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Olaf. Auf geht's! Meine Leitung geht heute ins südliche Bayern zu Olaf Obsommer. Er ist Extremsportler, Kajak-Expeditionsleiter und Filmer und Fotograf. Wir wollen heute über Olafs abenteuerlichen Werdegang und einiges mehr sprechen, aber erstmal herzlich willkommen bei Mehr Mut zum Glück, Olaf.
Ja, hallo, herzlich willkommen ganz meinerseits.
Lass uns mal mit der obligatorischen Frage des Podcasts starten. Was bedeutet dir denn persönlich Glück?
Glück ist für mich, wenn ich glücklich bin.
Okay.
Und, also wenn ich einfach das Gefühl habe, ich bin zufrieden, mir geht's gut, ich habe keine Sorgen, keine schlechten Gedanken belasten mich, das reicht mir eigentlich aus.
Okay, und als Extremsportler haderst du da manchmal mit deinem Glück oder hat es damit gar nichts zu tun?
Ja, aber als Extremsportler sollte man ja nicht mit seinem Glück hadern. Das braucht man ja manchmal durchaus.
Ja.
Auch wenn natürlich die Vorbereitung ganz wichtig ist. Aber es gibt natürlich, wie in allen Bereichen des Lebens, auch einfach Momente, wo manchmal das Glück einem durchaus helfen kann.
Ja, da können wir ja gleich nochmal tiefer einsteigen. Ich habe eben gesagt, du bist Kajak-Expeditionsleiter und du gehörst zu einem der erfahrensten Kajak-Expeditionsleiter der Welt. Was kann ich mir denn unter einer Kajak-Expedition generell vorstellen?
Ein Abenteuer in die Ungewissheit. Also man plant einen Fluss, den man befahren möchte. Kann irgendwo auf dieser Welt sein. Und Expedition bedeutet natürlich auch immer, dass wahrscheinlich noch keiner dort war. Oder wenn es dann keine Erstbefahrung ist, ist es halt eine Zweit-, Dritt- oder Viertbefahrung. Und dann muss man natürlich das Ganze planen. Erstmal über den Fluss an sich, wie man hinkommt. Und dann die ganze Logistik vor Ort. Man muss ein Team zusammenstellen und das Ganze vermarkten und im Anschluss auch dann natürlich darüber berichten.
Und gibt es denn noch Flüsse, die noch nicht befahren wurden?
Es gibt, aber es sind ganz, ganz wenige. Und auch wenn man diese sich heraussucht, ist wahrscheinlich ein Wahnsinnsaufwand nötig und auch ein sehr hohes Risiko. Hat natürlich einen Grund, der Mensch ist ja schon seit immer neugierig und umtriebig. Und das Gleiche gilt ja auch für die Kajakwelt. Also es ist total schwierig, jetzt einen wirklichen längeren Fluss zu finden. Durchaus im Bereich der Höchstschwierigkeiten, also um Extremleistungen. Da gibt es natürlich immer noch irgendwelche Stellen, Wasserfälle oder Katarakte, Stromstellen, die noch keiner gefahren ist, die dann befahren werden. Das sind aber nur einzelne Stellen, also kein ganzer Fluss.
Woher kommt eigentlich deine Leidenschaft für das Kajakfahren? Du bist, glaube ich, als Kind schon im Kanu gepaddelt, ne?
Ja, über die Nabelschnur meiner Mutter ist dieses Kajak-Virus, so nennen wir das. Wenn man einmal infiziert ist, kann man nicht mehr loslassen. Und bei einer Tour über den Rhein. Meine Eltern waren leidenschaftliche Kanusportler. Meine Mutter war auch mal westdeutsche Rennsportmeisterin. Es gibt ja verschiedene Arten des Kanusports. Eine Art ist zum Beispiel auch der Hochleistungssport, wo man über stehendes Wasser eine Strecke zurücklegen muss in einem Kajak oder kniend in einem Kanadier, was ja auch olympisch ist. Es gibt Kanuslalom-Sport, das auch olympisch ist. Auch aus Deutschland ja jetzt auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin aktuell, die Kader Funke. Und meine Eltern waren halt mehr in diesem Rennsport und aber auch Wander- und Wildwasser-Freizeitsport verankert und haben diese Leidenschaft meinem Bruder und mir mitgegeben. Sie wollten, glaube ich, auch erst, dass wir so ein bisschen in diesen Rennsport reinkommen, aber irgendwie ist dieser Funke, Gott sei Dank, nicht übergesprungen.
Ja, und du hast ja dann als Kind, glaube ich, auch im Kanuverein gepaddelt und standst dann irgendwann vor der Herausforderung, was du beruflich machen möchtest. Du bist einen komplett anderen Weg ursprünglich gegangen. Was hast du denn gemacht? Du hast, glaube ich, eine Ausbildung absolviert.
Ja, ich habe sogar zwei Ausbildungen abgeschlossen in meinem beruflichen Werdegang. Ja, bei mir war es halt so, ich hatte eigentlich, wie sagt man, von Tutenblasen keine Ahnung, was ich mal werden möchte, um es mal so umgangssprachlich rauszulassen. Klar, als 16-, 17-Jähriger, man sieht, wie seine Eltern leben, man sieht, wie andere Familien leben, wie andere Menschen leben. Aber da gab es bei mir noch nicht so diesen Funken, okay, das möchte ich unbedingt mal machen. Ich wäre gerne natürlich Kajak-Profi geworden, wobei so Profi kann man jetzt nicht sagen. Es gab halt und auch gab damals nicht und auch heute noch eigentlich keinen wirklich, der nur Geld verdient, weil er ein guter Kajakfahrer ist. Und wir zum Beispiel Fußballer, da musst du ja nur gut Fußball spielen können und dich nicht selbst vermarkten. Das machen ja alles andere Leute für dich dann. Ne?
Ja.
Und das gab es nicht beim Kajakfahren nicht. Aber das war schon so mein Wunsch. Und ich war auch leidenschaftlicher Handballspieler. Ich hätte natürlich auch gerne dort meine Wurzeln geschlagen. Mhm. Hat dann nicht ausgereicht, die Qualität, um jetzt dann professioneller Handballspieler zu werden. Und dann habe ich halt klassische Berufsausbildung angefangen. Ein bisschen natürlich an meinen Vater orientiert. Mein Vater war Maschinenschlosser. Heute heißt das ja Industriemechaniker. Hat dann einen Maschinenbautechniker draufgelegt. Studieren war für ihn nicht möglich. Meine Großeltern hatten nicht die finanziellen Mittel. Und so hat er halt per Abendschule den Techniker nachgeholt. Waren wohl auch sehr harte Jahre. Da war ja dann mein Bruder schon auf der Welt. Und ich kam dann auch bald. Und er ist ja dann, das geht ja über 4 Jahre, wurde halt zweimal eine Woche abends und Samstagvormittags quasi immer in die Schule gegangen ist. Und der hat ja auch Vollzeit gearbeitet.
Ja.
Und ich habe dann auch erstmal gesagt, ich mache eine Berufsausbildung, so als Grundstock, und wollte dann Maschinenbauingenieur werden. Also meine Eltern wollten mir das ermöglichen. Mein Bruder hat eher den kaufmännischen Weg eingeschlagen, der hat jetzt kein Interesse an was Technischen. Aber irgendwie bei der Ausbildung habe ich schon gemerkt, das ist nicht so meine Welt. Also gerade erstmal dieses Arbeiten an den Maschinen hat mir schon Spaß gemacht, aber das soziale Umfeld der Kollegen, also es war irgendwie ganz andere Interessen, ganz andere Gedanken und Leidenschaften. Und es ist natürlich dann schwierig, da irgendwie, wenn man sich nicht menschlich aufgehoben fühlt, irgendwie auf Fuß zu fassen, finde ich, weil Arbeit ist ja auch dann doch auch was Soziales und auch Teamwork. Es gibt ja ganz wenig Beruf, wo man wirklich sich irgendwo einbaut und nichts mit anderen Menschen zu tun hat.
Aber du hast sie abgeschlossen, die Ausbildung.
Ja, genau. Das war eigentlich das Einzige, was ich davon gelernt habe, dass es sinnvoll ist, was zu Ende zu bringen. Und habe dann noch Maschinenbau angefangen zu studieren. Aber ich habe dann schon nicht mehr wirklich durch Anwesenheit der Uni geglänzt, sondern war schon mehr auf dem Gedanken, ich will was anderes machen und natürlich möglichst viel auch Wildwasser-Kajak fahren. Und vor dem Studium habe ich noch den Zivildienst geleistet, das musste man damals ja noch. Und ich hätte auch überlegt, zur Bundeswehr zu gehen, tatsächlich, um dort zu studieren. Da kann man ja Trisemester studieren, also man ist deutlich schneller fertig mit dem Studium.
Ja.
Aber bei diesen Informationsveranstaltungen bei der Bundeswehr, es war so ernüchternd, dass die quasi einem nicht garantieren konnten, dass man dann nach seinem Studium auch bei der Bundeswehr in dem Bereich, was man studiert hat, auch arbeiten wird. Und das war genau, also es waren alle, die dort teilgenommen haben, haben alle gesagt, und keiner von denen hat gesagt, er geht dahin, weil es ist ja, ich sag's einfach mal, idiotisch. Man eignet sich ein Wissen an über 3 Jahre, hat Spaß an dem Wissen, und dann macht man vielleicht muss man was ganz anderes machen für die nächsten 7 Jahre. Also wenn man diese Laufbahn bei der Bundeswehr einschlägt, dann gilt es als Offizierslaufbahn und man muss sich für 10 Jahre verpflichten, wenn man bei der Bundeswehr studieren will.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist. Wir reden ja jetzt über
vergangene Zeiten.
Vergangene Zeit. Das ist ja jetzt, das muss ich mal überlegen, das ist ja schon lange her. Das ist ja fast 30 Jahre her, genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch immer ähnlich ist, vielleicht für junge Leute, die da ein Interesse haben, so einen Weg einzuschlagen. Also ich war jetzt nicht der geborene Pazifist. Ne? Also ich bin schon der Meinung, wenn mich jemand angreift, würde ich mich auch verteidigen, bis aufs Blut. Und habe dann aber trotzdem gemerkt, dieser ganze hierarchische Apparat, der hat mir einfach nicht gefallen. Und dann habe ich halt ambulante Altenpflege geleistet als Zivildienst und bei der Kirchengemeinde, bei der Diakonie. Und dort habe ich dann eine wunderschöne Zeit gehabt, ne? Auch sehr coole und wilde Zeit, freie und gedankenlose Zeit, weil es ist ja ein begrenzter Zeitraum gewesen für 15 Monate. Und dem habe ich mich völlig hingegeben. Okay, ich wusste, das sind diese 15 Monate. Ich muss meine Arbeit natürlich leisten, aber ich kann natürlich dann alles Mögliche machen. Und wir haben natürlich wilde Partys gefeiert in der Zeit. Schon so ein bisschen wie auch Klischee-Denken. Wobei ich muss zurückdenken, mein Vater, als der mir von der Bundeswehr erzählt hat, der hat mir erzählt, das war die schlimmste Zeit seit an seinem Leben. Da wurde er nur gesoffen und dick geworden ist er. Und vielleicht hat das auch nichts mit der Bundeswehr und Zivilien zu tun, vielleicht auch mit dem Alter so ein bisschen, dass man die einfach da mit anderen Menschen zusammenkommt.
Ja.
Aber ist natürlich auch, ich fand es schon im Nachhinein cool, einfach, das will man natürlich auch nicht sein Leben lang machen. Ne? Das ist ja irgendwie dann auch hirnlos. Aber wenn man natürlich so eine befristete Zeit hat und weiß, okay, jetzt mache ich das, dann gehe ich halt 3-4 Mal in der Woche abends feiern und lass es mir in dem Sinne gut gehen, war natürlich dann sehr attraktiv.
Und du bist ja tatsächlich dann in der Altenpflege auch beruflich tätig geworden danach.
Ja, es hat mir auch unheimlich Spaß gemacht, weil ich dann tatsächlich das Gefühl hatte, ich leiste was Sinnvolles. Jetzt nicht, dass eine Arbeit als Maschinenschlosser sinnlos ist. Ich meine, es werden ja dort Produkte hergestellt, die wir Menschen brauchen.
Ja.
Aber so für mich persönlich war es wirklich so, dass man direktes Feedback bekommt in solchen sozialen Berufen. Man hat ja mit Menschen zu tun, man hilft diesen Menschen, gerade jetzt im Sinne bei der Altenpflege. Und man erfährt eine direkte Dankbarkeit und eine Rückmeldung. Das ist natürlich sehr schön. Wir Menschen haben ja eigentlich ein Belohnungssystem. So funktionieren wir ja mit dem Dopamin. Und das bekommt man natürlich dann dort auch direkt. Und das tut einem einfach gut. Und so hatte ich dort auch das Gefühl, das macht einfach Spaß. Und man muss ja weitestgehend sein Leben arbeiten, um auch es finanzieren zu können. Und dann hatte ich mir überlegt, okay, wenn es mir so viel Freude bereitet und so viel glückliche und schöne Momente, dann werde ich versuchen, in diesem Beruf zu arbeiten. Und habe ja auch noch die Ausbildung auch gemacht. Bin ein exzellenter Altenpfleger. Ich habe dann aber während dieses Berufs gemerkt, das ist schon in gewisser Art und Weise ein sehr harter Beruf.
Ja.
Einmal natürlich körperlich. Damals habe ich das, ich war austrainiert, ich war 21, ich habe gar nicht verstanden, warum die alle so jammern. Ne? Aber ja, ich habe ja dann mit Menschen zusammengearbeitet, die waren ja teilweise 50, 60 oder auch manche waren 63 und ich bin jetzt selber 52. Und rückwirken kann ich jetzt verstehen. Da tut halt manchmal das ein oder andere Körperteil einem weh. Ne? So, der Körper ist auch verschleißt, bei dem einen mehr oder weniger. Aber was mir am meisten Sorge gemacht hat, diese psychische Veränderung, habe ich das Gefühl, bei diesen Menschen in der Pflege. Also irgendwann, in der Pflege passieren natürlich Dinge, die sind nicht okay. Das weiß man. Ja. Wird in den Medien manchmal auch publiziert, aber es liegt nicht am Pflegepersonal, sondern an den Arbeitsbedingungen. Also muss ich das so vorstellen, man kommt zu seiner Arbeit, hat, ich nenne es einfach mal, einen Berg Arbeit jeden Tag zu leisten und man weiß nie, man wird den ganzen Berg schaffen.
Ja.
Also das heißt, das hört sich, man arbeitet durch den Menschen, Berg hört sich jetzt vielleicht so krass an, aber im Prinzip ist es ja, man muss eine gewisse Arbeit schaffen und man schafft es nie. Also man hat dann doch auch immer eine gewisse Unzufriedenheit, weil es bleibt immer irgendwas liegen und es bleibt natürlich auch was bei den Menschen liegen, die man betreut. Ja. Und das ist keine schöne Situation für die Menschen, natürlich erst recht nicht, die dort drunter leiden, aber auch nicht für das Personal natürlich.
Das ist ja heute noch viel schlimmer als damals.
Das ist, was ehrlich gesagt mich ein bisschen erschreckt, wenn ich manchmal noch mit alten Kollegen spreche und die jetzt noch drin sind, die sagen, gut, dass du raus bist. Oder ich treffe wahnsinnig viele, die gesagt haben, sie haben aufgehört, weil es einfach nicht mehr zum Aushalten war. Aber es ist ein leidiges Thema, weil es ist eigentlich schon auch seit 30 Jahren bekannt und es passiert ja nichts. Ich meine, jetzt haben sie alle mal geklatscht, während Corona für die ganze Pflege, Menschen in der Pflege arbeiten, aber ja.
Weißt du? Es hat sich nicht viel geändert.
Ich glaube nicht, dass sich wirklich was geändert hat.
Das ist das Problem. Und du hast in deinem Buch Sick Lifeline, was jetzt im September rauskam, am Anfang ein Erlebnis aus der Pflege geschildert, das für dich vieles geändert hat. Was ist denn da genau passiert?
Ja, man hat natürlich auch manchmal einfach mit sehr tragischen Schicksalen der Pflege wird man konfrontiert. Klar, manche Menschen sind einfach nur alt, kommen irgendwann in ein Pflegeheim und es ist auch nicht viel. Ich hole noch ein bisschen aus, deine Frage beantworte ich dann gleich ein bisschen direkter, aber ich wollte mal kurz auf die Pflege eingehen, weil viele Menschen ja auch so sagen, ich kann meine Eltern ja nicht in ein Pflegeheim geben. Also ein Pflegeheim ist wirklich ein guter Platz, kann ich auch einfach sagen, weil ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht, dass viele Familien, und ich war ja auch anderthalb Jahre zu Hause bei Menschen, habe dort Pflege geleistet und auch während der Ausbildung habe ich noch ambulante Pflege geleistet. Das ist schon ein dickes Paket, was man da stemmen und tragen muss, wenn man zu Hause jemanden pflegt, in der eigenen Wohnung. Und viele schaffen halt nicht oder kriegen dann Gewissenskonflikte. Sie sind eigentlich am Ende, also wirklich körperlich, mental mit der Situation total befordert. Aber sagen sie, sie können nicht loslassen, weil sie können ja nicht den Menschen, den sie pflegen, meistens ist es ja auch der geliebte Ehepartner oder Partnerin, meistens sind es ja die Frauen, die älter werden, aber die Männer werden oft auch gepflegt oder die Angehörigen pflegen lassen. Alle haben dann irgendwann Gewissenskonflikte. Ja. Und davon muss man sich eigentlich frei machen. Man muss, es hört sich jetzt zwar egoistisch an, aber einfach auch auf sich und seine eigene Lebenssituation, auf die Familie schauen. Und man kann ja auch in diese Einrichtungen jeden Tag hinfahren. Ist ja nicht so, dass man, wenn man jemanden weggibt, dann den quasi den Kontakt abbricht. Aber in so einer Einrichtung sind Menschen, gerade wenn es um Schwerpflege geht, oft auch besser aufgehoben, weil auch das zwischenmenschliche Verhältnis zwischen, wenn die eigenen Kinder ihre Eltern pflegen oder der eigene Partner, da sind ja auch ganz andere emotionale, durchaus Konflikte noch unterschwellig, die aufgearbeitet worden sind, die dann dort auch rauskommen. Also jetzt habe ich zwar ein bisschen vom Thema abgelenkt, aber man merkt, dass die
Pflege... Ja, aber es hat ja mit der Frage zu tun.
Pflege beschäftigt mich noch. Ich habe ja 10 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Es war auch eine wunderschöne Zeit, aber auch durch eine traurige Zeit, so mit diesen ganzen Gedanken, die ich jetzt hier gerade äußere. Man erzählt ja weniger diese ganzen schönen Momente, die man dort wie erfahren hat. Und einer von diesen Momenten, die mich auch sehr geprägt hat, war, dass ein neuer Mensch kam zu uns in der Einrichtung. Und der Mann war sehr jung, 62. Der hatte einen Herzinfarkt erlitten. Und dann bei dieser Bypass-Operation kommt häufig vor, dass man dann einen Schlaganfall erleidet. Und das ist ja sehr kritisch, weil er dann nicht festgestellt wird. Und beim Schlaganfall ist ja ganz wichtig, dass so schneller die Hilfe kommt, umso geringer sind nachher die Schäden, die entstehen können durch den Schlaganfall. Es gibt ja Menschen, wenn die direkt behandelt worden sind, da würde man gar nicht merken, dass die mal einen Schlaganfall hatten. Aber umso länger die keine Hilfe bekommen, umso größer sind natürlich dann die Auswirkungen. Und bei dem Mann war es schon dann, er konnte schon noch am Leben teilnehmen, ne? Also auch so motorisch, er konnte selber essen, war alles sich sehr verlangsamt, auch mit dem Laufen war schwierig. Aber ich hatte dann eine Situation mit ihm bei der Grundpflege im Bad, wo er mir auch so gesagt hat, ah, das ist schon traurig, er hat auch geweint, er hat sich das ganz anders vorgestellt. Er hat also sein Leben lang gearbeitet, war erfolgreicher Geschäftsführer, ist dann in Rente gegangen, hat sich eigentlich gedacht, jetzt geht mein Leben erst los. Und eigentlich war es genau das Gegenteil. Ne? So, ich weiß jetzt auch nicht, was da zwischenmenschlich war. Wir haben seine Frau eigentlich nie gesehen bei uns. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Aber für mich war dann wie so ein Groschen gefallen. Okay, krass, gut, das heißt ja nicht, dass das jedem so passiert, aber es kann einem natürlich passieren, auch grundsätzlich, dass wir viel zu viel Zeit mit der Arbeit verbringen und auch damit uns Gedanken zu machen, einen Wohlstand anzueignen. Wir haben ja alle einen guten Wohlstand, aber es geht ja dann doch schon immer mehr haben wollen. Ne? So. Und dann, um sagen, später, wenn ich alt bin, lasse ich es mir dann gut gehen. Das ist, ich meine, warum soll es nicht jetzt schon richtig gut gehen lassen, wenn man jung ist? Man kann ja trotzdem arbeiten, aber man muss ja auch nicht sagen, ich höre da mit 60 oder 62, 65, 67 ist ja jetzt auch länger, aber gar nicht dieses feste Datum, sondern lieber zu sagen, wenn mir die Arbeit auch Spaß macht oder so, vielleicht reduziere ich es irgendwann mal, aber ich setze es halt fort.
Ja, ich glaube, das ist die zentrale Frage, also die kommt immer wieder in diesem Podcast auch vor und also es kommt immer häufiger dann raus, dass man das Leben vorher genießen sollte und dass man sich auch einen Job suchen sollte, der einem Spaß macht, dass man da nicht 30, 40 Jahre dann am Schreibtisch sitzt oder in der Halle arbeitet und es macht überhaupt keinen Spaß und dann geht man in Rente und dann passiert sowas, was du eben geschildert hast.
Ja, es ist eine zentrale Frage. Natürlich ist das die auch ein bisschen privilegiert, ne, weil es gibt natürlich einfach tätig, also die Gedanken, ne, so, die wir jetzt hier äußern, weil natürlich gibt es auch Berufe, ja, die werden wahrscheinlich keinen Spaß machen, aber die müssen gemacht werden. Ne, so und ich habe da auch mal einen interessanten Beitrag von so einer Psychologin gelesen dazu. Also Arbeit muss nicht Spaß machen unbedingt. Ne? Arbeit ist halt Arbeit. Die hat einen Zweck, dass man Geld verdient. und das Geld braucht, um dann sich einen gewissen Lebensstandard zu finanzieren. Das ist natürlich, ja. Ich meine, es ist, wenn man es weiter überlegt, es sollen ja irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viele Jobs, ich habe jetzt die Prozentzahl nicht im Kopf, aber schon durch Roboter ersetzt werden, das wird ja, kommen. Ne, das kann ja, kann man ja jetzt sagen, nee, aber im Prinzip bin ich mir sicher, dass das kommen wird. Und das gilt natürlich gerade bei vielen Sachen, wo auch gerade Montage ist ja jetzt schon, dass dort viel mit Roboter unterstützt wird. Weil, gut, die brauchen auch keine Pause, ne? Die können halt 24/7, ne? So, das wird sicherlich kommen und irgendwas müssen die Menschen ja dann auch machen alle. Ich meine, wir werden ja nicht weniger, sondern eher mehr. Und wichtig ist, glaube ich, schon, dass man auch irgendeine Aufgabe hat.
Absolut, aber es kommen ja auch neue Jobs dann damit einher.
Es kommen auch neue Jobs damit einher, klar, logisch. Ne? Die große Frage wird sein, welchem Verhältnis das sein wird. Und was man auch für Qualifikationen braucht. Das ist ja auch ganz wichtig ist ja eigentlich die Bildung. Ich finde, da wird bei uns viel zu wenig Wert drauf gelegt. Und es ist ja immer noch so, dass Menschen aus besser situierten Haushalten einfach bessere Chancen haben und auch bessere Berufe bekommen. Und das zeigt ja eigentlich, das liegt jetzt nicht an dem Geld, sondern ja, doch, weil das Geld sich ermöglicht, denen eine bessere Bildung zu ermöglichen. Aber im Prinzip wäre toll, wenn alle Menschen bei uns die Möglichkeit hätten, eine gute Bildung zu bekommen. Und das würde auch viel helfen, auch mit der ganzen Unzufriedenheit, die jetzt ist, weil manche Sachen ja auch einfach nicht so zu verstehen sind, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so viel Bildung hat, ne?
Ja, das ist momentan halt eine Herausforderung und das schlägt ja dann auch um in negative Meinungsmache und das ist jetzt momentan eine sehr kritische Zeit, weil genau die Leute eben nicht abgeholt werden.
Ja, es ist, ich frage mich da immer gerade, weil es auch bei den Politischen, ne, so was so mitkriegt mit dem ganzen Rechtsdruck. Dürfen wir eigentlich politisch reden bei einem Podcast, oder?
Klar.
Da kann ja sein, dass manchmal Politik ist ja immer ein gefährliches Thema auch. Ja. Kann ja durchaus Wut erzeugen bei manchen Menschen Gedanken. Aber ich kann verstehen, wenn jemand unzufrieden ist in unserem System, gibt genug Punkte, wo ich sage, okay, das sollte vielleicht anders und besser laufen, aber ich habe immer kein Verständnis oder tut mir schwer zu verstehen, warum man dann seine Stimme einer Partei gibt, die halt einfach rechtsradikales Gedankengut hat. Ne? So, ich meine, das ist einfach.
Ja, die auch nichts ändert, sondern die einfach nur Meinung äußert.
Ja, das ist immer alles, das immer alles mal hingestellt. Ne? Selbst wenn die jetzt, also ich sehe das auch so, aber es geht da eigentlich nur darum, finde ich, das ist ja ein menschenverachtendes Gedankengut. So.
Ja.
So, es ist einfach, Rassendenken ist menschenverachtend und auch mehrfach nachgewiesen, dass das auch nicht stimmt. Und gut, es gibt ja eh keine menschlichen Rassen, das ist ja auch gibt es ja nur bei Tieren. Aber das ist, also demnach müsste ja die Menschen, ich glaube aus Jamaika, die Menschen haben ja fast den größten Genpool, also und zigfach höheren Geninformationen als die Menschen aus Europa. Also wenn man jetzt dieses rechte Gedankengut hätte, müssten ja eigentlich alle, die hier sind, wären ja nicht privilegiert dafür. Ne? Aber ist ja einfach, ja, ich verstehe es einfach nicht so, warum man das aufnimmt oder sich da so leicht mitnehmen lässt. Das ist mir ein Rätsel.
Aber da kommen wir ja gleich nochmal im weiteren Verlauf des Gesprächs drauf. Also wenn du andere Kulturen kennenlernst und auch andere Gegebenheiten dann kennenlernst, dann siehst du vieles im eigenen Land komplett anders. Und das war bei dir ja auch der Fall.
Ja, also grundsätzlich kann ich sagen, also Reisen erbildet oder erweitert den Horizont. Da gibt es ja auch zahlreiche Philosophen, die da schon was Schlaues zu gesagt haben. Aber was ich grundsätzlich festgestellt habe, ist jetzt auch keine Überraschung. Ja, es sind ja überall Menschen, die das Herz an der richtigen Stelle haben, sich nach Liebe sehen.
Ja.
Und alles, was diese Menschen quasi auf Abwägen gebracht haben, sind ja in der Regel irgendwelche Ideologien, verkehrte Ideologien, Religionen. Jetzt, ich meine, ich würde doch mal gerne Glauben und Religion trennen.
Ja.
In der Begrifflichkeit, ne? Das, weil eine Religion, finde ich, ist, also auch was man da liest, das hat für mich nichts mit Freiheit und Liebe zu tun. So, und aber wenn du auf der Welt unterwegs bist, meine, der Mensch ist vom Grund her eigentlich freundlich, offen, interessiert und hilfsbereit. Wenn er jetzt nicht schlechte Erfahrungen gesammelt hat, traumatisiert wurde oder einmal ihn geärgert hat, ne, so, dann ist was anderes, aber so was Grundsätzliche, und das finde ich halt einfach, ja, das sollte jeder mal erfahren.
Ja, absolut.
Dann wird das Ganze vielleicht auch anders, wird das Ganze auch anders vielleicht sehen dann.
Ja, absolut. Wir schweifen so ein bisschen ab. Wir sind ja eigentlich hängen geblieben bei der Frage, was passiert jetzt nach dieser Situation, die du im Altenheim hattest? Und welche Frage hast du dir denn dann gestellt? Dass du komplett auf das Thema Kajakfahren setzt oder dass du eine Mischform wählst? Wie bist du da vorgegangen?
Ja, ich habe erstmal auf eine Mischform gesetzt. So, ich habe mir gesagt, okay, ich versuche das jetzt mal ein paar Jahre, weil ich kann auch noch mit 27 dann anfangen zu studieren. Ja. So, dann, wenn man dann ein bisschen Gas gibt, ist man auch in zumindest an der Fachhochschule in 3,5 Jahren durch, ne? Und hat ja immer noch dann Möglichkeiten, als Ingenieur zu arbeiten. Ich habe gesagt, ich werde das einfach mal versuchen und habe dann in dieser Einrichtung hatte ich keine Festanstellung, sondern ich war ein sogenannter Springer. Also nochmal, in der Pflege ist so, es ist ja immer Personalmangel und es ist immer jemand vom Personal krank.
Ja.
Aber um mal zurückzukommen zu dem Berg Arbeit, der jeden Tag ansteht, ist ja logisch, den können nur eine Summe x an Menschen leisten und wenn da auch einer ausfällt, muss der auch akut ersetzt werden, weil sonst wird die Situation noch schlimmer. Und das war eine relativ große Einrichtung mit, wie so eine kleine Stadt mit 7 Häusern und 42 Menschen, die dort gelebt haben in den einzelnen Häuserblöcken. Okay. Und so bin ich quasi immer dort, wo halt gerade jemand krank war oder ausgefallen ist, eingesprungen. Das war natürlich auch eine total interessante Zeit, weil ich war in 7 verschiedenen Teams quasi immer. Und jedes Team, also jedes Haus hat ja dann seine Pflegeleitung und die Leitung ist ja auch anders. Klar, wir Menschen sind ja auch alle anders. Und das war natürlich einfach eine total interessante Lebenserfahrung, so auch wie man Menschen führt, wie man was leitet, wie man was organisiert, oder auch natürlich, wo Probleme sind, hat man dann gemerkt, wo Probleme sind in Teams und das war ganz, ganz interessant und ich war natürlich immer willkommen. Klar, weil sie wussten, wenn keiner kommt, dann müssen sie noch mehr Gas geben, noch schneller arbeiten und natürlich waren immer alle dankbar, wenn ich als Springer gekommen bin. Und also ich war nicht der einzige Springer, es gab dann irgendwann, glaube bis zu 10 Menschen, die das gemacht haben, die in der Einrichtung waren, die quasi immer eingesprungen sind.
Okay, das heißt, du bist dann einige Wochen unterwegs gewesen und hast dann einige Wochen gearbeitet.
Genau, also ich bin dann immer in diesen, das war auch für mich so, wie gesagt, in diesen ganzen Teams. Und dann war es so, dass ich, ich habe in dem Monat relativ viel weggehauen an Arbeitsstunden, so ungefähr so 160 bis 180 Stunden.
Ja.
In der Pflege und habe mir aber immer nur die Hälfte auszahlen lassen. Okay. Habe mir quasi ein Zeitkonto angeschafft. Und wenn ich dann wir so 2 Monate oder 3 Monate voll hatte, habe ich dann mir eine Auszeit genommen. Ich hatte ja auch keinen festen Arbeitsvertrag und denen war das, klar, war denen wahrscheinlich nicht recht, logisch, aber ich hätte ja auch nicht die Vorzüge eines Arbeitsvertrags, also Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, sondern das gab es sich auch alles für mich nicht. Aber mein Vorzug war, wenn ich sage, nein, ich komme morgen nicht, weil ich jetzt weg bin, 3 Wochen, dann war das so. Und dann habe ich halt diese Kajakreisen und Expeditionen gemacht. Ist ja nicht jede, also wenn ich jetzt nach Norwegen fahre, würde ich das nicht als Expedition bezeichnen. Ne? Da fährt man im Auto hin. Klar, in dem Land selbst erkundet man auch die Flüsse. Aber ist ja was anderes, ob ich jetzt nach Pakistan reise oder irgendwie in den Dschungel nach Südamerika oder nach Afrika, anstatt jetzt zum Beispiel eine Reise nach Norwegen oder in die Alpen.
Ja, und da bist du dann gepaddelt und bist dann wieder zurückgekommen und hast dann wieder 4 Wochen gearbeitet.
Ja, 4 Wochen nicht. Meistens war das schon so, ich habe dann so 3 Monate am Stück gearbeitet, um dann auch dann genug langen Zeitraum zu schaffen, dass ich mindestens dann so 6 bis 10 Wochen unterwegs sein konnte. Und dann habe ich wieder 3 Monate gearbeitet oder 4. Manchmal habe ich auch ein halbes Jahr gearbeitet und dann, das war ganz unterschiedlich. Dementsprechend, was ich geplant habe, hatte und auch wer Zeit hatte. Es war ja nicht so, dass jeder so ohne weiteres auch sagen konnte, ich habe jetzt Zeit, ich kann mir frei nehmen von der Arbeit oder von dem Studium. Weil, wie ich angesprochen hatte, es gibt ja eigentlich keine Profis in dem Sport, die sagen, okay, ich bin mit dabei.
Aber wie verdient man denn mit dem Kajakfahren Geld?
Das ist quasi durch die Medienarbeit. Also auch diese ganzen Profis, die ich kenne, die machen eigentlich alle selber ihre Filmchen, also die meisten. Es gibt vielleicht 3-4 Leute in der Welt, die das nur schaffen, weil sie Kajak fahren, aber selbst die machen Videos. Okay. Und damals war es auch so, halt durch vor der Zeit vom Internet natürlich ging es hauptsächlich um Berichterstattung in Magazinen. Und natürlich auch Fernsehen kam irgendwann dazu. Und so hat man da natürlich die Reisen refinanziert. Ja. Und hat natürlich vor allem auch Partner, also Sponsoren gefunden, die dann natürlich interessiert waren, eine Expedition zu unterstützen, weil sie wussten, okay, ich kriege dann die mediale Gegenleistung, es gibt einen Artikel, wir kriegen Fotos für unsere eigene Pressearbeit oder auch dann Videomaterial und so ist das dann entstanden. Das heißt, eigentlich verdient man das Geld dafür, was man an medialer Leistung bringt.
Okay, und bei dir war es ja so, du konntest weder filmen noch fotografieren. Wie hast du das denn gelernt?
Ja, ich konnte ziemlich gut paddeln.
Okay, das ist ja schon mal die beste Grundlage. Ne?
Ja, das war die gute Grundlage. Und dann war ein Freund von mir, der war auch ein guter Paddler, aber jetzt nicht ganz so ambitioniert, aber der war ein guter Fotograf. Mhm. Das war natürlich die perfekte Symbiose. Der hat natürlich dann die Fotos gemacht und der konnte auch sehr gute Geschichten schreiben und erzählen und hat die Artikel dann vermarktet. Und okay. Und hat auch dann, damals gab es ja noch Dia-Shows. Ich weiß gar nicht, ob das noch so jedem sagt, was sagt heutzutage, wenn er Dia-Show hört.
Aber die gibt es ja immer noch, teilweise von Abenteurern und Reisen.
Ja, aber es heißt ja nicht mehr, es gibt ja kein Dia mehr an sich. Ne? Ja. Multivisions-Shows heißt es ja heute, wo er dann Fotos und Videoaufnahmen natürlich zu sehen sind. Aber so ein Dia, ob die Leute wissen, was das eigentlich, wie das aussah, dass ja früher Filme belichtet wurden, dann kamen die in so einen kleinen Rahmen und dann gab es ja so einen mechanischen Projektor, wo das dann, gab ja auch so Karussellprojektoren mit Mehrfachüberblendung, wo die dann, kennst du das noch? Kennst du das so?
Ich kenn's noch, ja.
Du kennst
noch,
ja. Okay. Also, dass viele Leute jetzt noch gar nicht mal kannten. Und heute gibt es halt einen Videobeamer und Computer, ne? Hat sich natürlich schon geändert.
Ja, das stimmt. Und du hast es dann tatsächlich dann gelernt, damit du neben dem Paddeln eben auch noch filmen und fotografieren kannst.
Ja, irgendwann hatte ich halt auch die Überlegung, ob ich nicht auch mit dem Fotografieren anfange. Das Filmen war ja damals noch nicht ganz so einfach, weil es einfach auch sehr teuer war, an die entsprechende Ausrüstung zu kommen. Und dann hat man das waren dann zwei Freunde, die fotografiert haben, mit denen ich mal sehr viel unterwegs war. Und die haben dann so unter der Blume gesagt, ja, es ist ja eh schon ein schwieriger Markt und wenn wir jetzt zu dritt fotografieren und die gleiche Reise fotografieren, wird es ja schwierig, dass wir alle drei was davon verkaufen können. Also, ob ich nicht mit dem Film anfangen wollte, weil das war so 95, das war so, wie das digitale Zeitalter so an Fahrt aufgenommen hat, da gab es dann auch schon die ersten digitalen Video-Camcorder.
Ja.
Auch mit dann mit 3 Chips, also wo dann halt die 3 Grundfarben aufgezeigt wurden und dadurch natürlich die viel bessere Qualität erzielt wurde, kam auf den Markt. Und ein anderer Karl-Freund von uns hatte schon angefangen zu filmen und die meinten, der war aber nicht mit uns so unterwegs, in der Clique, mit der ich unterwegs war. Und die meinten, ich soll das ja so machen wie der Arndt, so heißt der, hieß der. Und ja, dann habe ich mir so ein Ding gekauft, hat meinen Bausparer gekündigt, war ja doch dann 5.000 Mark, also 2.500 Euro, eigentlich sind es heute auch 5.000 Euro, so vom Wert her so ein Gerät. Und hab mir dann so ein Ding gekauft, noch bevor es nach Norwegen ging, sind 10 Wochen nach Norwegen gefahren. Das Teil kein einziges Mal vorher in der Hand gehabt. Hab dann schon den Mann, wo ich eben gesagt habe, dem Arndt, habe ich mal dann angerufen und der hat mir da ein paar hilfreiche Tipps gegeben. Und ich kannte noch einen anderen Freund von mir, der hat ab und zu was beim Fernsehen gemacht. Mit unseren Sachen, der hat dann mir auch Tipps gegeben, so ein kleines Handout geschrieben, wie man filmt, was man beachten muss bei Kameraeinstellungen. Und dann bin ich halt los, also learning by doing.
Okay, und hast du für diese ersten Trips dann auch schon Geld verdient?
Nee, noch nicht. Ne? Da habe ich so, also wir hatten natürlich dann Sponsoren, weil meine beiden Freunde waren auch mit, die dann das Ganze fotografisch dokumentiert haben. Und dann haben wir natürlich so ein bisschen Sponsorleistung bekommen und dann gab es damals dann auch schon ein sogenanntes Pro-Team. Das war so ein Zusammenschluss von drei Kajakfirmen, die dann so ein eigenes Team ins Leben gerufen haben und die auch unterstützt haben. Und da gab es manchmal auch einen kleinen Reisezuschuss, hat man dann da mal 500 Mark gekriegt, so für die Spritkasse. Und dann habe ich 2 Jahre gefilmt und irgendwann ist mir bewusst geworden, okay, man muss ja auch irgendwas mit dem Material machen, um einen Mehrwert zu erzielen. Ja. Die ganzen Kassetten waren es ja damals noch in der Schublade, nutzen ja einem nichts. Und das war dann auch so, okay, das war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so einfach. Es gab ja jetzt nicht so viele Leute, die einen Computer zu Hause hatten, der auch solche Datenmengen zu der Zeit verarbeiten konnte. Da gab es eigentlich fast kaum einen, der es privat hatte. Aber bin ich auch über glückliche Umstände, habe ich den Udo Neumann kennengelernt, der eigentlich im Klettern verankert ist.
Okay.
Auch sehr viele Lehrbücher geschrieben hat und auch Lehrfilme übers Klettern produziert hat und was heute auch noch macht. Und der hat quasi meine ersten beiden Filme geschnitten. Also ich bin dann quasi mit meinen ganzen Kassetten dahin. Und dann habe ich das in 10 Wochenenden, also weil ich habe ja dann, das war noch während meiner Ausbildung zum Altenpfleger,
ja,
bin ich am Wochenende immer nach der Schule zum Udo gefahren und dann Sonntagnacht zurück.
Und konntest du die Videos dann verkaufen nach dem Schnitt?
Ja, ich habe dann, genau, es ging um die Finanzierung, da habe ich dann, es gab in meinem Leben und den gibt es heute noch den Mann, den Hans Meyer. Das war schon also der meiner größten Mentoren und ein unglaublicher Motivator. Der hat uns eigentlich immer motiviert, was anzugehen, zu planen und auch zu Ende zu bringen. Und der hat dann damals auch mich ein bisschen unterstützt und auch ein anderer von meinen Partnern hat mich auch unterstützt und so konnte ich zumindest den Udo Neumann dann auch bezahlen.
Ja.
Und beim ersten Film habe ich, glaube ich, 300 VHS-Kassetten verkauft. Ne? Das war jetzt dann, es sind mir 10 Mark pro Kassette geblieben. Das war jetzt nicht so,
hat sich das Ganze. Davon nicht, kannst du nicht leben.
Nee, genau, ja, konnte ich auch gar nicht. Den Camcorder habe ich ja auch noch nicht eine davon bezahlt gehabt. Aber dann hat sich das so entwickelt, da habe ich den zweiten Film Udo gemacht. Der ist dann schon, war dann schon fast 700 VHS-Kassetten, also dann direkt doppelt so viel. Und dann habe ich dann beim dritten Film, meinte der Udo dann damals schon, ja, ich könnte das ja eigentlich auch selbst versuchen. Das war ja auch wie eine Art Ausbildung. Ich habe ja neben ihm gesessen und habe das dann alles so aufgesaugt wie ein Schwamm, wie das dann geht am Computer. Und wir haben es auch sehr gut verstanden, der Udo. Das hat zwischenmenschlich sofort funktioniert. Und so hat er mir dann geholfen, dass ich einen richtigen Computer kaufe, das Schnittprogramm. Wir haben auch unheimlich oft dann telefoniert. Also damals waren die Computersysteme noch nicht so stabil wie heutzutage, auch dann mit diesen automatischen Backup-Funktionen, was heute alles gibt, gibt es ja auch noch Probleme, aber nicht zu vergleichen mit den Konfliktsituationen, die man damals meistern musste, um das Ding auch regelmäßig stabil laufen zu haben. Und so hat sich das dann entwickelt. Und dann habe ich den einen Computer gehabt und konnte dann selber Gas geben. Dann habe ich dann auch direkt 2 Filme rausgebracht. Es waren meistens, wir haben es immer gesagt, Action-Pornos. Also das heißt übersetzt, also wilde Kajak-Szenen sind frei aneinander geschnitten.
Okay. Aber da hast du natürlich auch eine begrenzte Zielgruppe, die das dann kauft, ne?
Ja, ja gut, der Kajak-Markt ist schon klein, aber damals war es schon so, es gab dann ja aus anderen Sportarten, das große Vorbild für uns war immer die Skifilme. Und Mountainbike kam ja dann auch richtig auf den Markt. Also Skifahren war erst noch so quasi top, was an Qualität geboten wurde und auch an Leistung möglich war und auch an filmerischen Produktionen. Die sind natürlich vom Mountainbiken irgendwann abgelöst worden. Mountainbike gab es ja dann viel mehr hochwertige High-End-Produktionen als beim Skifahren. Und das ist ja heute auch noch so. Aber das war natürlich dann, daran hat man sich orientiert. Und die waren eigentlich auch, ich würde es ja auch so bezeichnen, meistens sinnfrei aneinandergereihte, fantastische Actionaufnahmen. Das hat sich natürlich jetzt, mittlerweile gibt es ja auch dann Geschichten und hat sich auch alles dann auch entwickelt, die ganze Branche.
Ja, aber irgendwann kam ja Adidas auf dich zu und die haben dann angefragt, ob du nicht Expeditionen für sie machen kannst, oder?
Ja, es war ein bisschen über Umwege. Ich bin ja eine rheinische Frohnatur, bin ja irgendwann aus dem Rheinland weggezogen Richtung Süddeutschland, nach Bayern, an die Grenze zu Österreich, weil natürlich das Wildwasserfahren oben im Rheinland nicht so praktikabel ist. Ich meine, es gibt dort kein Angebot, im Wildwasser zu fahren. Ja. Es gibt die Ardennen, das ist ein Mittelgebirge, wo man auch dann nur bedingt Wildwasser fahren kann und auch nur, wenn dann gerade Schneeschmelze und gewisse Regenmenge zusammentreffen. Also es war jetzt nicht so das Wildwasser-Dorado. Und dann war mir klar, um besser zu werden, muss ich auch die Möglichkeit haben, den Sport ausüben zu können. Es nutzt mir ja nichts, jetzt dann 2-3 Monate im Altenheim zu arbeiten und dann wieder 2-3 Monate loszuziehen. Unterm Strich fehlt mir dann doch die Zeit auf dem Wildwasser, um zu üben. Und das geht natürlich nur, wenn du die Möglichkeiten hast. Und die hat man halt hier, wo ich jetzt lebe, im Raum Rosenheim. Da ist man in einer Stunde ist man an wunderschönen Wildwasserstrecken, wo man sehr gut üben kann. Und da bin ich dann runtergezogen. Ich hole jetzt ein bisschen aus. Und da bin ich ja auch in eine Wohngemeinschaft gezogen, in einem alten Bauernhaus von 1512, wo dann auch, die waren damals alle besser als ich zu der Zeit, weil das waren dann schon auch sehr viele Kajak-Profis, kann man sagen. Die haben schon alle noch gearbeitet, aber eigentlich mehr Zeit im Kajak verbracht. Der Olli war auch Kajak-Freestyle-Weltmeister. Dort bin ich halt dann in diese Gemeinschaft gezogen. War auch eine fantastische Zeit meines Lebens. 10 Jahre habe ich dort in diesem alten Bauernhaus gelebt. Zu 8 waren wir. Manchmal waren wir auch zu 15. war schon, also wir reden jetzt über ein kleines bayerisches Dorf. Ne? Wir waren da dann schon die Kommune. Ja? So kann man sich ja vorstellen. Aber sind trotzdem dort akzeptiert worden. Und in dieser Zeit habe ich dann auch mal so Kontakte zum Fernsehen bekommen, weil die Frau von einem Freund von mir, die Phyllis, die war auch sehr gute Kanuslalomfahrerin, war, ich glaube, Junioren-Vize-Weltmeisterin und die wurde irgendwann mal vom Bayerischen Rundfunk für irgendeine Produktion angefragt. Und wir, die ganze WG ist dann halt mit dahin gefahren, wir haben die Phyllis abgegeben für die Produktion und wir sind dann ein bisschen Wildwasser fahren gegangen und abends haben wir sie am Hotel wieder abgeholt und da komme ich mit so einem Mann, kommt dann so raus ins Gespräch, ja, da war doch irgendwie der Produzent, ob wir diese Sickline-Jungs kennen würden. Das haben wir jetzt noch nicht thematisiert gehabt in dem Podcast, aber meine Filmreihe hieß dann irgendwann Sickline.
Okay.
Und die lief auch dann schon auf diversen Abenteuerberg-Filmfestivals. Da gibt es ja Unmengen an Festivals weltweit. Und dieser Mann, dieser Peter Hertrampf heißt der Mann, der hatte einen von meinen Sickline-Filmen auf zu einem Abenteuerberg-Filmfestival gesehen und war so fasziniert von den Aufnahmen und hat mich hat dann bei dem Gespräch hat er gefragt, ob wir diese Sickline-Jungs kennen würden. Und dann haben wir gesagt, ja, ist ja dein Glückstag, das sind wir. Ne? Das wollte er jetzt gar nicht glauben. Aber der hat auch eine eigene Produktionsfirma für Extremsport gehabt, damals schon. Der hat ganz viel so Mountainbike-Skifahren hat der produziert und der war natürlich immer dankbar, auch wenn er noch sein Portfolio erweitern konnte. Und zu ihm habe ich dann eigentlich immer einen ganz guten Kontakt gepflegt. Ist zwar nie was richtig vorangegangen erstmal, aber wir haben es so 1-2 Mal im Jahr getroffen, so Gedanken ausgetauscht. Und dann 2006 hat er dann bei mir angerufen und hat gesagt, er hat eine Anfrage von Adidas für eine Wildwasserproduktion in Norwegen.
Okay.
Und er wusste, dass ich halt schon 20 Mal in Norwegen war und mit einem Freund zusammen hatte ich auch einen Flussführer bei Norwegen geschrieben. Das ist, muss ich so vorstellen, wie jetzt ein Wander- oder Kletterführer, wo halt die ganzen Kletterrouten oder die Klettertouren oder Wandertouren drin sind, sind dort die ganzen Flüsse drin gewesen mit Ein-Ausstiegen, Schwierigkeiten, Gefahrenstellen und genauen Beschreibungen und auch natürlich ein paar philosophische Geschichten waren in dem Buch und zahlreiche tolle Bilder. Und das hatte der Peter auch, das hatte ich mir irgendwann mal geschenkt und mit dem Buch war natürlich für uns wie so eine Eintrittskarte. Das hatte ich bei Adidas auch vorgelegt, das Buch, und hat sich auch Eindruck gemacht. Und dann wollten die den Jens, mit dem ich das Buch zusammen gemacht hat, und mich dabei haben bei dieser Produktion.
Okay.
Und der Jens war noch als Fotograf und ich war also hauptsächlich eigentlich weniger zum Filmen, weil ich war ab damals ja schon viel gefilmt, viel mehr so für die ganze Planung. Weil man muss sich jetzt vorstellen, es waren 5 Produktionstage und das Endergebnis musste eine 26 Minuten Sendung sein.
Okay.
Das ist schon sehr eng, wenn man jetzt in 5 Tagen, man hat ja auch Reisezeit noch dabei und Schlechtwetter kann passieren, dass man dort dann halt schafft, das maximal rauszuholen. Da ich mich so gut auskannte, konnte ich das unheimlich gut planen und selber auch viel gefilmt habe schon, wusste ich ja ungefähr, wie viel Zeit man dann für den Fluss oder diese Schwierigkeiten braucht, um das ordentlich zu dokumentieren, und wusste natürlich auch, dass so eine Produktion natürlich brutal langsam ist. Das ist ja eher mal so Schneckentempo bei so Produktionen. Also im Gegensatz, wenn wir jetzt unterwegs sind, ne? Und ja, damit waren die anscheinend sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und am Ende der Fahrt hat mich dann halt der Global Brand Manager für Outdoor von Adidas damals gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, die Zusammenarbeit zu intensivieren. Und sie hätten gern ein Kajak-Team. Das ist wie man so Kletter-Mountainbikes-Teams hatten und Skifahr-Teams wollten sie gerne ein Kajak-Team haben. Da muss man dazu sagen, also der Axel, so hieß der Mann, der war ganz früh auch mal leidenschaftlicher Kajakfahrer. Und da bestand natürlich schon eine Verbindung. Und so habe ich dann für Adidas das Sickline-Team, das hieß dann Adidas Sickline-Team, gegründet und gemanagt. Und da waren, ja, aus zu Spitzenzeiten waren wir 15 Athleten und Athletinnen aus 13 verschiedenen Nationen.
Okay, und dann seid ihr um die Welt gereist und habt Kajaktouren und Filme gemacht.
Genau, richtig. Natürlich nicht immer mit allen 15, ne? Das ist ein bisschen groß, aber richtig, genau. Und dann haben wir eigentlich pro Jahr habe ich einen großen Auftrag umgesetzt, also eine größere Expedition und meistens noch eine weitere und dann noch so kleinere Projekte, wie ich eben sagte, so eine Reise nach Norwegen, das zählt ja nicht als Expedition. Aber wir haben halt quasi die großen Sachen immer finanziert bekommen und zu den kleineren haben wir dann noch Zuschüsse bekommen. Und das habe ich für 12 Jahre so gemacht, genau.
Also du konntest davon gut leben.
Ja, gut, ja, konnte ich. Zu der Zeit war es natürlich super. Ich habe ja dann schon mit dem VHS-Verkaufskassetten habe ich irgendwann das reduziert, weil dann kamen ja die DVDs, habe ich noch DVDs gemacht, aber dann ging es ja in dieses digitale Zeitalter. Und dann hat man auch schon gemerkt, dass der DVD-Verkauf unheimlich abgenommen hat, weil so viel online stattgefunden hat. Und dann habe ich das quasi auch gestoppt, aber habe dann auch gemerkt, okay, online war ja auch schwierig, dann On Demand gab es noch nicht so ohne weiteres Geld zu verdienen. Dann habe ich Vorträge gemacht. Also muss man sich wie so klassische Reisevorträge, Indien, Island, Norwegen, Kanada. Man sieht ja die Plakate in den Städten rumhängen.
Ja.
Sowas habe ich dann gemacht für Abenteuer im Kajak.
Und das hat auch gut funktioniert?
Das hat sehr gut funktioniert. Also es hatte natürlich einen großen Vorteil, dass in der Kanusportwelt gab es schon verschiedene, die das vor mir gemacht haben. Ganz bekannt der Hans Memmiger in der Wildwasserszene. Der Hans hat 16 Meter gefilmt. Das hat er auch beruflich schon gemacht. Und der war in den 70er Jahren so einer der Pioniere des Wildwassersports. Der war im Bhutan, in Nepal, im Himalaya, in Kanada. Der war weltweit schon unterwegs, was ja zu dem Zeitpunkt nur ganz wenige. Also im Wildwasserfahren kaum einer, aber selbst wenn es über Kletterexpeditionen oder andere Expeditionen reden, waren es nicht so viele Leute, die dann so weltweit unterwegs waren. Der Hans hat halt auch Vorträge gemacht. Und der war richtig gut im Geschäft. Er hat als damals in München hat er zweimal hintereinander 2.500 Leute gehabt. Also da träumen die meisten Vortragsreisen heute von. Gut, es gibt ja auch ein viel größeres Angebot heutzutage natürlich, aber der hat natürlich so ein bisschen den Weg geebnet. Ich bin so in seine Fußstapfen getreten, weil natürlich das auch in der Kajakwelt, in den ganzen Kajak-Geschäften und Kajak-Vereinen schon bekannt war, dass es sowas gibt. Und so war natürlich für mich einfach, die zu kontaktieren und zu fragen, ob sie einen Vortrag ausrichten wollten. Ich brauchte ja gar nicht groß erklären, was ein Vortrag ist, wie das funktioniert, weil die das schon kannten mit dem Hans. Ging es eher darum, dass ich denen mein Thema halt dann schmackhaft machen musste. Und das hat sich so parallel, davon konnte ich auch schon ganz gut leben, ne? Das hat so gepasst. Wobei sich immer die Frage stellt, was braucht man zum Leben, ne? Da habe ich ja eben schon mal gesagt, dass man immer mehr haben möchte, ne? Wenn man es schafft, sich von den Gedanken frei zu machen, stellt man fest, man braucht gar nicht so viel. Und man braucht gar nicht so viel Geld natürlich dann, um zufrieden, glücklich zu leben. Und dann kam natürlich noch Adidas on top. Das war natürlich dann sehr, sehr angenehm fürs Konto auch, um sich ein bisschen gesund zu stoßen.
Ja, Adidas hat ja nach einigen Jahren das Projekt dann nicht mehr fortgeführt. Du bist Vater geworden und deine Prioritäten haben sich auch geändert. Wie hast du danach dann dein Geld verdient? Nur mit Vorträgen oder gab es da noch andere Sachen?
Nee, also genau. Es war so, dass ich habe ja dann für Adidas auch noch die Extremkajak-Weltmeisterschaft gegründet. was auch über 10 Jahre lief. Das war ein Riesen-Event zusammen mit einer Agentur. Habe ich das dann umgesetzt. Irgendwann hat man aber gemerkt, der Axel war ja auch schon so in einem fortgeschrittenen Alter, wo es klar war, der wird irgendwann in den Ruhestand gehen.
Ja.
Kamen auch schon die ersten Grabenkämpfe, wie es halt in so Firmen ist, um so Posten. Und man hat schon gemerkt, wenn der Axel weg ist, wird es wahrscheinlich Kajakfahren nicht mehr geben. Da kommt ein neuer Chef, meistens auch eine neue Strategie. Und irgendwie haben die, was auch eine, ja eigentlich eine leidige Erfahrung war in meinem Leben, oft wenn dann so Wechsel stattfinden, ich habe es mal so gesagt, also ist nicht, dass das grundsätzlich immer so passiert, aber wenn ein neuer Löwe ins Haus kommt, wird das mal alles, was vorher da war, totgebissen und alles neu gemacht. Hat ja auch Vorteile, alte Strukturen zu verändern, ne? Manche Sachen sind ja auch eingefahren, aber ich fand es mal so erschreckend, dass halt, das war immer so radikal.
Ja.
So, man hat auch nicht das Gute mitgenommen, was es gab, sondern es wurde alles umgewälzt. Ne? Und da war halt auch so, dass eine neue Strategie und der hatte gar kein Gespür irgendwie für Wassersportarten und so wurden alle Wassersportarten sind dann quasi bei Adidas Outdoor auch rausgeflogen und auch einige andere Randsportarten. So, aber es ist ein ganz normales Prozess in den ganzen Firmen. Ich habe auch schon mal mit Nike, die waren auch mal im Outdoor-Bereich tätig, das weiß eigentlich kaum einmal. Das hieß damals ACG, diese Marke, die sie auf dem Markt hat, mit denen hatte ich auch schon mal zusammengearbeitet, vor Adidas noch. Und es war immer das Gleiche. So meistens waren es so 3 Jahre, dann war alles wieder neu. Weil das hat es ja dann tatsächlich, was ja auch ungewöhnlich ist, 12 Jahre habe ich ja mit denen zusammengearbeitet. Das gibt es ja, wenn man ehrlich ist, selten in der heutigen Zeit gerade an solchen Bereich von Marketing auch. Ich hatte auch andere Firmen, in einer Fahrradfirma, da hatte ich in 4 Jahren in 4 Jahren hat viermal der Marketingdirektor gewechselt, hatte ich viermal jedes Jahr einen neuen Ansprechpartner. Also.
Das ist natürlich schwierig, dann die Projekte dann auch umzusetzen.
Ja, genau, ja, auf alle Fälle. Das war vor allem zu dem, was ich eben mal so erzählt hatte, was dann immer meistens passiert, wenn jemand Neues kommt.
Ja.
Aber dann ist Adidas ausgestiegen und klar, der Vertrag ist ausgelaufen, auch von allen die Sportler und Sportlerinnen aus dem Team und Verträge wurden nicht verlängert und dann war das quasi Geschichte. Aber ich hatte dann auch aus der Kajakindustrie, hat natürlich dann auch was geleistet, auch meinen Namen aufgebaut und habe dann dort auch ganz gute Partner gefunden, die mich auch finanziell gut unterstützt haben.
Auch für Expeditionen.
Auch für Expeditionen. Klar, ich brauchte ja auch nicht mehr so viel Geld, weil bei Adidas war ja auch immer dieses Fokusthema Fernsehen. Da musste ich dann natürlich auch ganz anders planen, weil es musste ja immer am Ende dieser Touren eigentlich eine Fernsehproduktion, 26-Minuten-Sendung entstehen. Das ist natürlich eine ganz andere Liga, als wenn ich jetzt einen Vortrag plane, mein eigenes Programm. Und meistens habe ich dann auch immer nur meine Aufnahmen ans Fernsehen verkauft.
Ja.
Also ich war jetzt zum Beispiel 11 Mal hintereinander bei Stern TV. Das hat ich glaube noch kein anderer Extremsportler geschafft. Muss ein bisschen angeben hier.
Das ist ja schon eine Leistung. Wie kann ich mir denn so eine Expedition vorstellen? Also ihr wart dann 5 bis 10 Leute, seid dann irgendwo hingefahren und seid dann die Flüsse runtergefahren und du hast gefilmt parallel dazu.
Genau, es ist ein bisschen kurz umschrieben.
Ja.
Natürlich, wir waren in dem Team so, ich habe dann mir immer jemanden auch mit zusammen das organisiert. Meistens haben die dann die eigentlich Planung am Fluss geleistet. Also wie viele Tage man ist unterwegs, wie muss man wo vielleicht umtragen oder muss man dann mal einen Tag irgendwie was umlaufen, mit dem Reinlaufen zum Fluss hinkommen. Und ich habe die ganze Logistik immer organisiert. Also hauptsächlich die Kohle rangeschafft und auch dann die Reise geplant, die Transport in den Ländern, die Logistik. Wir hatten auch Sachen, wo wir mit dem Helikopter wohin geflogen werden mussten und die ganzen Papiere und Genehmigungen, das habe ich mir geplant, weil alles hätte ich jetzt auch nicht leisten können. Und bin dann immer auch manchmal, weil wir dann noch zu zweit die gefilmt haben, weil oft waren auch ein Freunde von mir mit, die auch sehr interessiert waren an den Medium-Filmen und die haben dann einfach mitgefilmt. Und dann ist so am Fluss, klar, man fährt an den Fluss und man muss sich das so vorstellen, im Wildwasser, sobald man nicht mehr erkennen kann aus dem Kajak, wie es weitergeht.
Ja.
Und auch wenn man schaut da in die Ferne und sieht ja, wie ein Flussverlauf ist, ob der sich langsam vielleicht in eine tiefe Schlucht eingräbt, wo dann nachher auch unter Umständen senkrechte Felswände links und rechts sein können, was dann ja bedeuten kann, dass man unter Umständen gar nicht mehr anhalten kann oder auch umtragen kann im Fluss, weil man sagt dazu Klamm, wenn links und rechts aus dem Wasser Felsen hochgehen, tut man sich halt schwer anzuhalten oder auch rauszuklettern, wenn jetzt eine Schwierigkeit kommt, die ja nicht zu bewältigen ist oder auch zu gefährlich ist. Und dann steigt man natürlich aus, um sich einen Überblick zu verschaffen. Das funktioniert so in so einem Team. Meistens steigt einer kurz aus. Und es reicht manchmal schon, wenn man ein paar Meter hochläuft, nach Fluss abschaut, um dann das zu beurteilen können. Und dann kann man schon sehen, okay, ist nicht so schlimm, wir können ruhig noch 100 Meter weiterfahren oder nee, alle aussteigen, da hinten geht's richtig runter, da, das Wasser staubt schon, man sieht ein Gicht aufsteigen, dann weiß man natürlich, dass dort auch der Fluss Gefälle abbaut und besichtigt dann diese Schwierigkeit. Manchmal teilt man sich auch auf, dass man dann sagt, okay, fahrt ihr nochmal 10 Meter weiter und steigt auf der anderen Flussseite aus, weil manchmal kann man dann von der anderen Flussseite das doch besser anschauen, weil man von rechts doch nicht so gut hinkommt zum Besichtigen. Und dann wird dieser Prozess findet dann statt. Und wenn man dann feststellt, die Stelle ist fahrbar, wird dann geplant, wer die befahren möchte. Manchmal fahren auch nicht alle, weil das vielleicht dem einen oder anderen doch zu schwer, zu gefährlich ist. Und dann plant man halt, wie man das Ganze am geschicktesten filmt. Und dann werden die Kamerapositionen besprochen. Und dann wird besprochen, welche Reihenfolge man fährt. Dann wird die Kameraposition manchmal auch umgebaut, weil man will ja nicht immer die gleiche Einstellung haben. Und deswegen auch so habe ich ganz gerne mal so große Teams, so 5 bis 10 Leute gehabt, weil man natürlich dann auch aus der Sicht eines Produzenten, Kameramanns viel mehr Möglichkeiten hatte, verschiedene Einstellungen zu bekommen und das Ganze sich dann auch interessanter für den Zuschauer produzieren zu können.
Das waren ja auch immer globale Teams, ne? Du hast Neuseeländer dabei gehabt, Kanadier, ich glaube Mexikaner hattest du auch mal dabei.
Ja, es war immer international. Ich hatte auch mal Teams, wo dann nur ein Spanier mit war, der Rest waren dann aus Deutschland oder Österreich, aber im Prinzip war es schon sehr breit aufgestellt.
Und was hast du jetzt aus diesen ganzen Expeditionen mitgenommen? Was war so das Key-Learning?
Natürlich das Zwischenmenschliche, ne? Das ist eigentlich das Entscheidende. Ob man jetzt eine Expedition ist oder eine Urlaubsreise macht, das hat vielleicht auch jeder schon mal persönlich erlebt. Mir nutzt ja nichts, wenn ich am schönsten Ort der Welt bin, aber es zwischenmenschlich nicht funktioniert. In der Regel bringt man meistens schlechte Erinnerungen mit und die behält man auch irgendwie mehr als die, dass man eigentlich an einem schönen Ort war. Ja. Und das gilt für eine Expedition ja genauso. Das ist einfach, das Zwischenmenschliche ist unheimlich wichtig, dass man in dieser Gruppe von Menschen gut harmoniert, weil Menschen, die gut harmonieren, sind einfach viel leistungsfähiger im Kollektiv. Anstatt wenn jetzt ein Team hast, wo dann ein super Egozentriker mit ist, dann kann so ein Team ja auch sprengen unter Umständen. Ne? Ich meine, die können natürlich auch wahnsinnig was bewegen, solche Charaktere. Das sieht man auch in der Politik, wo man sich schon manchmal auch fragt, besser wäre da ja auch vielleicht mehr Team als Ego. Ne? Ich habe im Prinzip keine Ahnung vom politischen Geschäft, aber wenn man jetzt bei den Reden zuhört, merkt man ja manchmal schon, okay, jetzt hat das Gefühl, es geht jetzt mehr um das Ego als um die Sache. Ne? Und das ist bei solchen Sachen ja genauso. Und da ist halt ganz wichtig, dass man natürlich auch guckt, dass man Egos, man braucht starke Egos, aber auch starke Egos, die halt für das Team, für das Kollektiv da sind. Die jetzt nicht ihr Ego über alles stellen. Die brauchen auch Platz natürlich. Das ist schon so ein bisschen so ein Balanceakt. Den habe ich, muss ich sagen, so zu 85-90% immer gut hinbekommen.
Gab es denn auch mal Situationen, die sehr haarig waren oder ist das alles glimpflich ausgegangen?
Ist bei mir immer glimpflich ausgegangen. Haarige Situationen gab es natürlich schon, aber zum Glück nie mit einem traurigen Ende. Also ich habe selber, war bei keiner Reise dabei, wo jemand mal tödlich verunglückt ist, was ja durchaus auch bei anderen Sachen schon mal passiert. Ne? Ja. Gerade auch beim Höhenbergsteigen gehört das ja fast zum Geschäft dazu. Und da hatte ich es glücklicherweise nicht erlebt. Ich hatte selber mal eine brenzliche Situation erlebt, wo es hätte auch vorbei sein können. Das in meinem Buch ist ja auch so ein Abschnitt, der heißt so noch nicht mehr, der Tod ist schlimm. hört sich jetzt vielleicht krass an und man denkt vielleicht, ich spinne auch so ein bisschen, aber wenn man jetzt in dieser Prozess ist, wo man dann um sein Leben kämpft, der ist ja relativ kurz, ne? Weil wenn es um Luft geht, hat man ja nicht so viel Zeit zu kämpfen, weil wir Menschen ja nicht so lange ohne Luft funktionieren. So, und man kann sagen, so nach, also wenn man sehr trainiert ist und gut fit ist, hat man natürlich auch länger Kraft im Wasser zu kämpfen und kommt auch nicht so schnell in eine Atemnot und eine ausgelaugte Situation. Aber trotzdem, die Zeit bleibt fast das Gleiche. Ne? So, ob man jetzt total austrainiert ist oder untrainiert, man hat so 2 Minuten, wenn man wenn man Glück hat. Meistens ist es eigentlich noch weniger. Ne? Mhm. Und die sind relativ schnell vorbei. Und ich war in so, und mein Unfall, meiner Unfall war auch rückblickend betrachtet einfach eine Aneinanderreihung von schweren Fehlern, die wir gemacht haben. Mhm. Also ich war mit einem Freund unterwegs, wir wollten einen Kurzurlaub im Schwarzwald machen. Auch ja. Mittelgebirge in Deutschland, was ganz selten nur Wasser hat. Und da muss man halt, wenn es dort Wasser ist, muss man dann ins Auto steigen, losfahren. Mhm. Und das haben wir auch gemacht. Und auf dem Weg dahin sind wir noch an einem Wildfluss vorbeigekommen, den wir gedacht haben, okay, den fahren wir jetzt noch schnell. Das ist eine kurze Strecke. Eistobel heißt der im Allgäu. Mhm. Und es war schon eigentlich ja 16 Uhr, als wir eingestiegen sind im Winter. Also dann beginnt ja schon die Dämmerung. Und zwar klar, wenn wir werden den Fluss gerade noch so fahren können, bevor es dunkel ist.
Ja.
Der Fluss hatte eigentlich sehr viel Wasser, also jetzt nicht so ein Wasserstand, wo unfahrbar ist, aber schon einen erhöhten Wasserstand und die Schwierigkeiten im Wildwasser, muss ich so vorstellen, die verändern sich natürlich, wenn ein Fluss mehr Wasser hat. Mhm. In der Regel wird er auch schwerer, weil natürlich einfach viel mehr Druck und Wasserkraft dort ist und der Fluss viel schneller ist. Also alles ist viel schneller, man muss viel schneller reagieren, man braucht viel mehr Kraft und dadurch wird er auch schwerer dann und auch unter Umständen gefährlicher. Und wir kannten den Fluss. Das ist natürlich einerseits gut, aber andererseits natürlich auch, alles, was man kennt, ist man nicht mehr so konzentriert. So, und dann sind wir halt losgefahren und haben das auch zügig gemacht und sind an eine Stelle gekommen. Wir haben es dann so gemacht, um Zeit zu sparen, dass immer nur einer schnell aussteigt, um zu gucken, ob jetzt kein Holz, das ist zum Beispiel auch eine Gefahr bei kleinen Flüssen, die sehr viel Wasser führen, dass dort Treibholz mitgespült wird und sich irgendwo verklemmt. Da muss man natürlich, sobald man das nicht sieht, wie es weitergeht, schnell aussteigen. Und so ist mal einer schnell ausgestiegen, hat geguckt und hat dann die Linie angesagt. Und mein Freund hat das nicht genau eingesehen und ich bin dann konnte das nicht so genau einsehen, in so einen Spalt reingerutscht, den er gar nicht gesehen hat. Und dieser Wasserwalze, so nennt man das, ist wie so eine Waschmaschine, musst du dir das vorstellen. Mhm. Da wird man dann durchgemängelt, weil es nicht wo oben und unten ist. Der einzige Unterschied im Wildfluss ist so, dass dort meistens ein Ablauf ist, so nennen wir das. Den gibt es in der Waschmaschine auch, ne? Das Wasser muss ja immer ablaufen, aber da passt ja passt da keine Wäsche durch, ne? Mhm. So, und im Wildwasser ist so, dass dann schon meistens der Ablauf aus so einer Wasserwalze groß genug ist, dass man dort auch als Mensch irgendwie durchkommt. Mhm. Und ich war in dieser Walze gefangen und habe dann auch dagegen angekämpft. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das nicht schaffen werde. Und dann kommt natürlich dieser Gedanke auf einmal, war es das jetzt? Ist ja logisch. Ne? Irgendwann merkt man, okay, ich habe jetzt das nicht mehr unter Kontrolle und die Luft wird auch dünn. Mhm. Und dann kam aber, um jetzt nochmal zurückzukommen, nicht mehr Tod ist schlimm, auf einmal totale Entspannung und Ruhe in mir rein. Also das war fast schon so eine Anspannung auf den Moment, was jetzt passiert. Mhm. Jetzt nicht, dass ich todessüchtig bin, aber das ist ja schon, glaube ich, so für uns Menschen, wir wissen ja eigentlich, was passiert. Wir wissen, dass wir irgendwie nicht mehr da sind, aber wir wissen ja nicht wirklich, was passiert. Man hat auch viel gehört über weißes Licht, weißen Tunnel oder das Leben rauscht an einem vorbei von Menschen, die schon mal Nahtoderfahrung hatten oder auch wieder zurückgeholt worden sind. Und ich war halt so kurz davor, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird irgendwas passieren. Und das war eigentlich, ich war total ruhig. Also ich hatte dann keine Angst mehr. Ich hatte vorher natürlich, klar, habe ich um mein Leben gekämpft, aber dann war auf einmal eine totale Entspannung, weil das auf einmal so war, dann ist es jetzt so. Weil ist schade, aber jetzt schauen wir mal, was passiert. Aber durch diese Entspanntheit bin ich wahrscheinlich dann auch in die sogenannte Unterströmung gekommen, die einem aus so einer Wasserwalze dann herausziehen kann, weil man nicht nach oben kämpft, sondern man muss, das ist ein bisschen paradox zu verstehen, aber grundsätzlich bei so einem Wasserwalzen, der Ausweg ist unten, nicht oben.
Okay.
Also man kommt nach oben nicht raus, ne, weil das Wasser oben sich immer dreht. Man muss unten, wo es dunkel ist, ganz dunkel, dort muss man irgendwie hintauchen oder hinkommen und dort ist das Wasser, was abläuft. Und in diesen Ablauf bin ich dann reingekommen, wahrscheinlich, weil ich dann auch losgelassen habe und entspannt war. Und dann bin ich aufgetaucht und mein Freund war auch schon neben mir, um mir zu helfen. Und dann, ja, habe ich Glück gehabt.
Hm. Machst du denn heute noch solche Expeditionen oder nur noch kleinere Touren? Du hast ja gesagt, du bist jetzt 52. Irgendwann hat man dann auch andere Prioritäten, oder?
Ja, natürlich hat man andere Prioritäten, auch schöne Prioritäten. Ne? Ist natürlich ist was Wunderschönes mit den Kindern. Aber ich mache natürlich immer noch Expeditionen. So ist ja auch dann natürlich mein Beruf geworden.
Ja.
Ich arbeite auch als Kameramann, mache mal andere Sachen, aber meine Vortragsreihe und das Ganze ist schon noch sicherlich so 70-80% meines Hauptumsatzes, den ich damit verdiene. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen verändern. Mhm. Aber das mache ich schon lange. Ich plane eigentlich, also seit 2017 habe ich meine letzte richtig krasse Expedition, wo ich auch gemerkt habe, wir haben eigentlich nicht so immer die Kontrolle gehabt über dem, was wir dort gemacht haben.
Ja.
Das war in Tadschikistan im Pamirgebirge. Und solche Situationen wollte ich ja nicht mehr haben, so, wo ich dann doch noch gewisse große Ungewissheit da ist, was einen erwartet. Deswegen plane ich eigentlich nur Sachen, wo ich eigentlich ziemlich sicher bin, was es erwartet und ob das möglich ist. Das sind ja meistens dann auch keine Erstbefahrungen mehr, auch keine langen Flusssysteme, die man erst befährt, sondern eher natürlich Zweit- oder Drittbefahrungen.
Ja. Und du hast ja das Buch Sick Lifeline eben auch schon erwähnt. Das ist ja so ein bisschen deine Lebensgeschichte, ne? Mit allem drum und dran, mit den spannendsten Touren und ganz tollen Bildern. Wie bist du darauf gekommen, das zu schreiben? Hat Corona da eine Rolle gespielt?
Ich glaube Corona nicht, sondern eher der richtige Moment. Ich wollte schon immer ein Buch schreiben. So haben mich auch schon mal Leute gefragt, warum schreibst du denn nicht mal ein Buch? Du hast ja so wahnsinnig viele Sachen auch erlebt und so ein interessanten Lebenslauf auch beruflich zurückgelegt. Aber ich muss zugeben, ich habe so eine Lese-Schreibschwäche. Ich glaube, Legasthenie heißt das. Mhm. Und dann weiß man natürlich, man tut sich schwer, was zu schreiben. Und man muss auch einfach zusagen, ein Buch schreiben ist ja natürlich auch ein Handwerk und eine Kunst. Weil es ist ja, ein Buch muss ja die Leute unterhalten und mitnehmen und muss Spannungen haben, Tiefen, Höhen, also Emotionen, und das ist ja nicht so, dass das jeder kann.
Ja.
Und da ist jemand auf mich zugekommen, die Petra, die macht sowas, die schreibt Bücher, also ist keine Ghostwriterin, so nennt sich, sondern die nennt sich selbst Buchkonstrukteurin. Mhm. Und also jetzt zum Beispiel in der wusste ich jetzt gar nicht, habe mich mit dem Thema auch nicht beschäftigt, aber in der Coaching- und Trainingsszene ist das gang und gäbe. Die wenigsten schreiben ihre Bücher selbst. Die machen das so, wie ich das eigentlich auch mit der Petra gemacht habe, wo man quasi das Konzept von dem Buch erarbeitet, was man in dem Buch gerne zum Ausdruck bringen möchte. Mhm. Und es war ganz interessant, dann hat man so einen Workshop gemacht und haben wir uns dann zu meinen ganzen Reisen ausgetauscht und was man dort dann halt für Themen macht. In meinem Buch geht es ja nicht nur um diese Wildwasserexpedition, sondern geht es ja auch viel, wo wir jetzt auch bei den Podcasts heute schon gesprochen haben, über meinen beruflichen Werdegang, über Teambildung, über Motivation und wie man was erreichen kann. Und das Wildwasserfahren, die Expedition ist ja mehr so ein bisschen der rote Faden, und an diesen einzelnen Reisen gibt es ja immer so ein Thema, was dann dort das aufgreift. Mhm. Und so war das Konzept. Dann haben wir dazu halt, musste ich mir Gedanken machen, welche Expedition zu welchem Thema passt. Mhm. Und dort haben wir dann so Interview-Sessions gemacht. Und ich habe natürlich auch unheimlichen Fundus an Filmen, die hat die Petra auch sich alle reingezogen dann.
Aber sie fährt selber auch Kajak, ne?
Sie fährt selber auch Kajak, genau. Das hat das natürlich auch vereinfacht natürlich. Und dann haben wir das Buch quasi an einen Verlag gebracht und so ist das dann entstanden.
Also ich habe es sehr gerne gelesen und ich finde die Bilder auch echt spektakulär und ist eine wunderbare Ergänzung dann zu dem Text. Und deswegen habe ich mich auch sehr auf das Interview gefreut.
Ja, dass ich kurz noch nachlegen darf. Also erstmal vielen Dank natürlich, das freut mich. Also erst einmal möchte ich mich auch an den Fotografen bedanken. Ich habe natürlich einen unheimlichen Luxus gehabt. Wer kann das schon bei seinem Buch, dass er auf 20 Fotografen zurückgreifen kann?
Ja.
Und die Hauptbilder die meisten Bilder, die da drin sind von den Fotografen, das ist jetzt eine Handvoll, das sind auch Profis. Ja, die Restbilder sind dann auch von Leuten, die gelegentlich fotografieren, aber der Großteil von Leuten einfach, die auch das Fotografiehandwerk natürlich und die Kunst verstehen. Mhm. Und das ist natürlich ein unheimlicher Mehrwert für so ein Buch, dass man auf so einen Fundus zurückgreifen kann. Und jetzt nochmal zurückzukommen zu der Buchkonstruktion, zu Petra. Also die hat das auch fast so geschrieben, oder sie hat es so geschrieben, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, Mann, das könnte ich fast selbst geschrieben haben. Okay. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen darf, ob so ein Buch nicht selbst geschrieben hat, aber ich glaube, ich habe es dir eben erklärt, wie das bei vielen Büchern funktioniert.
Ja.
Die wenigsten geben vielleicht zu, dass sie es gar nicht wirklich selbst geschrieben haben. aber ich habe da kein Problem mit. Und es geht ja um die Geschichte, die dort erzählt genau. wird. Und das fand ich schon sehr beeindruckend.
Mhm. Aber sind da auch Bilder von dir mit dabei?
Weniger. Ich habe natürlich mehr Film. Ich, meine große Fähigkeit ist ja auch das bewegte Bild. Mhm. Und ich habe auch manchmal fotografiert, aber jetzt ich weiß gar nicht, ob es 5 Bilder sind. Es sind, glaube ich, 150 Bilder sind es, glaube ich, in der Summe. Mhm. Und da sind dann 5 Bilder von mir.
Okay. Ja, das geht ja auch ganz lange zurück, also zu deinen Anfängen als Jugendlicher im Kanu. Und da sind ja auch noch alte Bilder dabei.
Ja, die sind natürlich von meiner Mutter. Die hat tatsächlich auch damals mal so eine Zeit lang fotografiert. Und das war natürlich so auch ein Segen im Nachhinein, dass es die Bilder gab.
Du hast ja eben gesagt, es hat sich jetzt unheimlich viel geändert. Auch das Thema DVDs gibt's nicht mehr. Das Thema Vorträge kam ja dann stattdessen. Jetzt ist Streaming, YouTube ist ein großes Thema. Welche Ziele hast du dir denn jetzt für die kommenden Jahre gesetzt, um auch mit der Zeit zu gehen und um weiterhin Geld zu verdienen?
Ja, schon noch das Vortragsthema. Ich bin mir 100% sicher, dass die Leute noch gerne aus dem Haus gehen. Und so ein Live-Vortrag besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Natürlich einmal diese große Leinwand, wo man dann, also man hat ja, ich sag's mal, Zucker für die Augen, also ein sehr schönes visuelles Erlebnis. Ja. Dann bekommt man natürlich dann den Vortrag, ein paar philosophische Inhalte, auch durchaus zum Nachdenken, zum Schmunzeln. Das Ganze ist ja auch, soll ja unterhaltsam sein. Also es ist, glaube ich, weniger ernst als jetzt den Podcast, den wir heute geführt haben, wo wir auch mal ein bisschen ernstere Themen hatten. Das gibt es beim Vortrag eigentlich eher selten dann.
Ja.
Und dass man zusammenkommt mit anderen Menschen. Ne, so man, und dann entstehen ja auch, man tauscht sich aus, man plant ja vielleicht auch so, vielleicht sollen wir auch noch mal irgendwas machen, lass uns mal wieder treffen, dass wir was planen können, um irgendein Abenteuer. Muss ja jetzt nicht so eine Expedition sein, das machen natürlich die wenigsten, aber es gibt ja auch durchaus kleine Abenteuer und schöne Erlebnisse, die man vor der Haustür erleben kann. Mhm. Ich glaube, deswegen kommen die Leute gerne dahin, weil man sich einfach austauschen kann.
Ja, und das heißt, du planst jetzt weiter noch kleinere Expeditionen neben den Vorträgen?
Genau, richtig, ja. Es gibt noch so viele Themen, die ich bearbeiten kann. Ich werde vielleicht irgendwann natürlich von diesem extremen Wildwasser weggehen, aber da ist schon so, dass ich immer wieder mal noch ein paar Jungs begleiten kann. Das mache ich ja jetzt auch schon, wo ich dann auch zumindest kurz bei meinem Vortrag noch dieses extreme Wildwasser auch thematisieren kann. Aber es gibt ja so viele Möglichkeiten, mit dem Kajak zu reisen. Ob es jetzt Wandertouren sind in Mecklenburg-Vorpommern auf der Seenplatten, auf den Masuren oder in Schweden oder auch mit dem Seekajak um England drumherum gibt es einige Projekte, die ich gerne machen würde. Norwegische Küste, Kroatien, Italien, also es gibt genug Themen, die ich da noch offen habe, die auch jetzt vielleicht nicht dieses Hardcore-Extreme ist, aber immer noch auch Wildwasser ist, was die meisten, glaube ich, auch ausreichend beeindruckend wird.
Okay, ich wünsche auf jeden Fall alles Gute dafür und ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss zum Wortshuffle. Ich nenne die Begriffe, du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit einem Land, was ich sehr faszinierend fand in deinem Buch, Grönland.
Wärmer als man denkt.
Okay, aber das ist auch schon ein spezielles Land, ne? Auch mit diesen kleinen Dörfern und Städten da.
Ja, das Interessante ist ja, dass man die ganze Versorgung dort ja nicht per Straße funktioniert, sondern übers Wasser.
Ja.
Und meistens gibt dort Fähren, die von Dorf zu Dorf fahren, aber die kleinen Dörfer haben, da hat ja jeder ein Motorboot. Wie bei uns ein Auto hat, haben die dort leben, alle ein Motorboot, um von A nach B zu kommen.
Mhm. Ja, kommen wir zum nächsten Begriff. Wir haben kurz schon mal drüber gesprochen, fremde Kulturen.
Weiterbildung.
Mhm. Was war so das Learning, was du da mitgenommen hast, gerade aus so spezielleren Ländern?
Dass die Menschen eigentlich alle gerne frei sein würden.
Ist das überall so?
Ja, also ich war zum Beispiel in Pakistan, habe ich dann mal mit einem jungen Mann so Kontakt gehabt und habe ihn so dann gefragt, ob wir auch mal offen reden können, so, ne? Wo er eigentlich leben würde, ob er eigentlich eher so ein westliches Leben, was er aus dem Fernsehen kennt, hätte oder hier, wie er jetzt hier so lebt. Er hat gesagt, er würde sofort abhauen, wenn er könnte. Oder wird einfach diese, also der ist ja jeden Freitag, wenn Moschee ist, sagt er, da wird er nur gegen den Westen gehetzt. Also, gibt es bei uns ja auch Hetze und Wut, ne? Das ist halt immer das Gegenteil von Freiheit, ne? So und Einschränkung. Und eigentlich möchte, glaube ich, jeder Mensch frei sein.
Hm, ja. Der nächste Begriff ist Indonesien.
Oh, das war heiß. Heiß und anstrengend. Es war, ich war auf Sumatra und es war schon wild. Also Sumatra ist schon wild. Da habe ich schon ein paar echt wilde Zeitgenossen kennengelernt. Aber auch unheimlich gastfreundlich und ja, war sehr, sehr interessant. Da habe ich auch einen Deutschen kennengelernt, der dort ausgewandert ist. Der ist Halim, der ist leider verstorben. Das war schon echt ein verrückter Vogel, aber total liebenswerter Mensch.
Ja, da berichtest du ja auch im Buch drüber. Und was mir da noch hängen geblieben ist, war diese Welle, die dann nachmittags auf einmal kam und ihr völlig unvorbereitet wart.
Na, das ist halt so, in den Tropen, da kann es natürlich wahnsinnig regnen. Mhm. Auch ein bisschen weiter weg, wo man sitzt selber im Trockenen und 5 Kilometer weiter geht die Welt unter. Und ist jetzt auch in Deutschland ja auch schon passiert, jetzt im Ahrtal, dann kommt da einfach eine Flutwelle an, die alles mit sich reißt. Und wenn man natürlich dann auf dem Fluss ist, braucht man nicht erklären, was passiert. Und wir hatten dann wirklich Glück, dass die Einheimischen da, wir waren dann an einer Stelle, wo dann mal wieder eine Brücke war, wo Menschen waren. Die haben alle gesagt, wir sollten jetzt hier langsam mal vom Fluss kommen, hoch zur Straße, weil hier gleich eine Flutwelle kommen wird. Und wir haben gesagt, ja, okay, dann, und als wir oben in der Straße langlaufen, kamen die angeschossen. Haben wir alle gesagt, du, haben wir echt Glück gehabt. Also wenn wir jetzt nicht, wenn wir bei dem Fluss nicht diese Menschen getroffen hätten, sondern auch irgendwo in einem anderen Abschnitt gewesen wären, in der Schlucht, wäre das sehr gefährlich geworden.
Der nächste Begriff ist Führung.
Lass nie ein Ego zu, was größer ist als deins.
Das war so dein Motto.
Nein, das ist jetzt Ironie. Auch Freiraum lassen. Jedes Ego braucht seinen Freiraum.
Ja. Der nächste Begriff, da fand ich die Bilder wirklich spektakulär, Rio Agua Azul.
Ja, ist schon ein bisschen paradiesisch natürlich, der Rio Agua Azul. So diese, gerade, was sagt, diese Bilder, diese Farben, aber auch die Leichtigkeit in Mexiko. Das war auch ganz interessant. Wir waren da in dem Gebiet, das heißt Zapatisten leben dort. Das ist eine Gruppe von Menschen, die unabhängig sein wollten von Mexiko. Gab es auch schwere militärische Auseinandersetzungen. Deswegen wurde auch lange Zeit ist keiner in dieses Gebiet gereist. Aber irgendwann, wie es halt immer so ist, man kriegt nichts mehr mit aus den Medien. Man weiß ja auch gar nicht, was da los ist. Und dann habe ich halt Kontakt mit den mexikanischen Freunden aufgenommen. Und die haben gesagt, ist eigentlich gar kein Problem mehr, dorthin zu kommen. Und vor allem als Amerikaner schon mal dreimal nicht. Weil die amerikanische Regierung hat ja damals dort auch die mexikanische Regierung unterstützt, glaube ich, im Kampf gegen Zapatisten.
Ja.
Und dadurch war es gar kein Problem. Aber wir haben tatsächlich auch welche getroffen. Die haben ja so ein bestimmtes Outfit mit so einem Stirnband und so einer Maske. Und auf einmal standen so 10 so Typen am Fluss. War so ein bisschen unheimlich, aber die haben euch nur geguckt, was wir da machen.
Okay. Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut.
Mut. Prüfe immer deine Motivation für deinen Mut. Also was ist der, das sage ich oft so, warum bin ich jetzt mutig?
Ja.
Habe ich die richtige Motivation oder ist es die falsche? Also die falsche könnte sein, dass man zum Beispiel das mehr für macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen für sein Ego, anstatt dass man es für sich persönlich macht.
Ja. Hat sich das bei dir über die Jahre geändert?
Ja, natürlich. Also als in jungen Jahren, jugendliche Unsterblichkeit, zu viel Testosteron, da ist man natürlich schon, macht man auch Sachen, die macht man für den Ruf und für die Referenz.
Ja.
Ich habe das gemacht. Ich will jetzt, muss das zurückrudern. Das, Mann ist ja immer eine Verallgemeinerung, das trifft sich nicht auf jeden zu, aber ich habe das so gemacht und kann nur jedem empfehlen, dass das nicht unbedingt immer sinnvoll ist.
Okay. Naja, gerade im Wildwasser ist es natürlich wichtig, dass man da nicht übermütig wird.
Natürlich nicht. Man ist natürlich eine Balance, ne, so gerade wenn es darum geht, jetzt Höchstleistung zu bringen, man muss den Körper ja auch in einem gewissen Zustand hochfahren, in hormonellen Zustand, damit das überhaupt auch so klappt. Ne? Aber grundsätzlich ist manchmal besser, vielleicht Nein zu sagen, anstatt sich für eine Gruppe mitreißen zu lassen. Das ist mutiger.
Absolut. Olaf, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und sag herzlichen Dank für das sehr interessante Interview.
Ich danke dir, war meine Freude.
Soweit das Interview mit Olaf Obsommer. Alle Links findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Ich werde auch ein paar von den im Video erwähnten Filmen von Olaf dort verlinken. Schau doch dort mal rein, denn die Aufnahmen sind wirklich spektakulär. Wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gern weiter und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcasts. Nur so erreicht Mehmut zum Glück im undurchdringlichen Podcast-Dschungel eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Ich danke dir herzlich im Voraus und wir hören uns im Dezember wieder. Dann habe ich eine etwas andere Geschichte für dich. Meine Leitung ging für die Weihnachtsfolge nach China und ich spreche mit meinem Interviewgast über seinen langen, wendungsreichen Weg zum Glück. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag ciao, bis zum nächsten Mal.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.